BD l'édition présente Lulu. A Elsa sichi Wienersgeschichte von de Simon Morjedaler. De Bummel zog süßt, Spaltmotte schlangelt wie a rot und gali mordsgroße Rüb. Smeidi wird sanft gescheugelt und lüht die Landschaft, wie vor seinen Augen durchrutscht. Der Wald und die Felder sind verschlafen. Smeidi ist das einzige kleine Mädel im Weihen. Auf dem Sitz vor ihm schält der alte freie Apfel. Ihre Finger sind gnorisch wie Ravenholz. Es macht 184 Steine, als Smeidi seiner Großbabe nämlich gesehen hat. Der Gedanke, dass er am Ende von der Reise an der Bahn von Sonnenmild wird sind, gibt ihm den Schwindel vor Lüterglück. Plötzlich verschreckt es. Ist das Geschenk für den Großbabe noch ganz? Er steckt die Hand in den Sack, spürt zwei Ballen und ist beruhigt. Es hat auch Lust, für das runde Packel aufzumachen, für zu sehen, ob das Herrgottskäferl noch drinnen schläft. Aber der Gedanke, dass die Frau sein Geheimnis entdecken kennt, macht ihm schnell die Hand zurückziehen. Der Bummelzug fährt längsamer. Im Meidi sein Herz fängt an, starrig zu klopfen. Der Großpapa ist da, mit seinem lustigen und liebesvollen Blick. Von seiner gekastelten Darlskopf lügen ein paar silbergrüne Haare raus. Hast du eine gute Reise gehabt? Das Meidi möchte Antwort geben, aber in seinem Jasten vergisst die Wärter und glaubt sich fest an sein mulldummenes Hemd. Der verschwommene Mond streut ein silbriges und durchsichtiges Licht. Die Hand vom Großpapa hebt fest die vom Meidi. So hat es keine Angst vor der Dunkelheit. Sie gehen in die Richtung vom Haus, wie 15 Minuten von der Bahn entfernt ist. Das Meidi holt große Schritte und genießt den Riesenschatten von ihren Kerwern, wie der Makadam feit. Sie kommen jetzt vor dem hellgrünen Tor an. Ein Duft von Holzfeuer wirbelt in der Luft. Das Meidi geht durch den Hof und weiss genau, wie hier der Ballenblumenstockrat steht, der wie im Spätjahr als nur noch ein paar karamellfarbige Blumen übrig hat. Wir sind im Dezember, ein paar Tage vor der Weihnachten. Das Meidi trägt auf die Fall von den Tieren. Wie viel aus dem Rohr süß der Krokus der Feele die Hunde raus. Das Meidi gibt ihm ein Schmitzel auf seine Fischtrüffel und geht in die Kurve an seinen Lieblingsplatz. Neben dem weiss emaillierten Hart, wie mit Stiefmütterl geziert ist. Sehen wir, Grossbaba, lebt Lulu immer noch auf der Kost? Natürlich ist Dil immer noch da. Und das Eischassel Miki? Ja, es ist immer noch auf der Veranda und es spielt immer noch sogar mit den Holzspänen. In dieser Nacht wacht Smeidi öfters auf. Er stellt sich die Lulu in der Finsternis vor, wie von Baum zu Baum flieht. Sich die Finsternis im Wald vorstellen, macht ihm so Angst. Kümmer wacht, hüpst aus dem Bett und geht in die Kurve. An dem milchfarbigen Morgen verschnitt der Großpapa kurz die Rotrane in dünne Schiebe wie Dampfmarrenwirbeln. Smeidi trägt seine Bogen an den Arm vom alten Mann. Du scheinst mir besorgt zu sein, sagt der Großpapa. Ich mache mir Sorgen um die Lulu. Man hört keinen Ton auf der Kost. Oh, sie ist vielleicht lieber in den Baum gegangen schlafen, sagt der Großpapa fürs zu beruhigen. Der Großpapa langt ihm den Brotkorb. Das kleine Mädel ist erstaunt, sein Herrgottskäferl drinnen zu sehen. als hat's fast vergessen. Als Bettel hat er ein paar Arbeitblätter angelegt und ein Schwabehälselot, wie mit Wort gepolstert ist. Ich hoffe, dass es den Winter mit uns wird verbringen, sagt Meidi. Oh, ist das ein Himmelbett für die Mensch nicht, sagt der Großbaba. Komm mit auf die Veranda. Die Veranda ist mit Kleinigkeiten gefüllt, wie viel Zärtlichkeit in ihm erwecken. Das Leben bekommt dort den Takt vom Ticken von der Schwarzwalduhr, wie jede halbe Stunde ein zauflicher Gügüg befreit. Aber was in dem Zimmer das Mädchen am meisten ansieht, ist der Hut auf dem Kasten. Denn in dem Hut lebt das Eischassel Miki, wie wahrscheinlich das einzigste gesamte Eischassel im Elsass ist. Der Großbaba lässt einen gewissen Ton raus und das Eischassel schlupft flink aus dem Hut. Es hüpft dann aufs Handgelenk vom Großbaba und hebt sich strocks im perfekten Gleichgewicht. Das Mädchen setzt es noch auf die Warigbank, für dass es mit den blunden Spänen spielen kann. Ich habe zwei Überraschungen für dich, sagt der Großbaba. Mach dir jetzt zu, hopp, du kannst sie jetzt aufmachen. Lui, ich hab weiße Morgen gekommen. Er wird ein Grasdebig für unser Weihnachtskribbeln. Und die zweite Überraschung freut das Mädchen erstaunt. Oh, die hebe ich für heute mit auf. Mollische Meise putzen sich. Bäume scheinen den Himmel zu kratzen. Der Winter passt dort am Rand vom Donnenwald. Der Großpapa dreht wie gewöhnlich am Wärti seine breiten schwarzen Sommertusen und seine Schuhe, wie mit Eisen beschlafen sind, die wie er für die langen Wanderungen ansieht. Seit dem Krieg an der russischen Front hängt er bei kaltem Wetter. Sie laufen still durch einen riesigen Donnenwald. Mittels drinnen befindet sich ein Kistenbaum, wie 248 Jahre alt ist. Das Mädchen bewundert den mordsgrossen Baum mit einem hohlen Stamm. Er schlupft kurz in den Stamm und ist verwundert, dass es ein so flüchtiges Glück erleben tut. In einem Jahr bin ich vielleicht zu gross, für ihn zu stehen, sagt sie sich und zittert. Am Ende vom Wald dient ein Licht, das von der Lichtung wie im Großvater kehrt. Er hat in dem Fall den gefetzten Namen von Goldacker gegeben, weil er aus zwei Äpfelbäumen, einer Beerenbaum und einem Mirabellenbaum drüben stehen, wie Goldegals Obst traben. Einer Apfelbaum hat eine Nost wie mit Mischelte bedeckt ist. Und da steckt die zweite Überraschung. Mit einem scharfen Sackmesser lässt der Großbaba die mischelten Nesteln eins nach dem anderen gehen. Das Mädchen betracht verträumt die kleinen weißen Beeren. Es nimmt die Mischelte, wie jetzt in eine Wischel zusammengebunden ist, und wirft sie über seine Schulter. Es denkt, dass die Mischelte im Haus machen kann, dass Dil schneller zurückkommen wird. In der Kuche herrscht ein feiner Duft von geborenen Äpfeln. Seit am Morgen hat der Großbaba die Äpfel in den Backofen gestellt. Nur ein paar Stunden im temperierten Ofen bekommen sie ein zusammengeschrumpftes Usans, getupft mit Karamelltropfen. Das Mädchen hört zu, wie sie nach Großbaba den Apfel schaufnass erwähnt, den Erdbeerenapfel, der Antoniusapfel, der Kettenapfel, der Lothringerapfel, der Schmalzapfel. Am liebsten ist ihm der Latterapfel. Komm, Meidi, wir gehen jetzt auf die Veranda, für ihm Miki den Apfel bringen, wie am meisten karamellisiert ist. Das Eischassel schläft schon, aber ist so wachsam, dass es in einer Viertelsekunde aus dem Hütehüse ist. Wir dürfen unsere Ausrissere, die Lülü, nicht vergessen, setzt der Großbaba dazu. Komm mit auf die Kost. Der alte Mann kann lang mit seiner Taschenlampe auf der Kost rumzünden, es befindet sich kein Biel am Horizont. An dem Oven hat das Mädchen viel mehr für ihn geschlafen. Es hat Angst, dass Lulu in Gefahr ist. Es lüstert so zusammen, wenn sie sich die Dunkelheit von der Nacht vorstellt. Es dreht sich 100 Mal im Bett herum. Beim ersten Lichtschein merkt es, dass der Riffen Rosen auf die Fenster gemalt hat. Tief Kälte ist angekommen und der Boden ist spiegelhart gefroren. Durch das kurze Fenster sieht das Mädchen drei verstrübelte Zündkinne. Es geht noch auf die Veranda, da wie es her, dass gemeißelt wird. «Guten Morgen, Grossbaba, was favorizierst du?» «Ein Vögelsiesel für kleine Vögel», sagt er und gibt ihm einen Schmutz auf die Stirn. Es langt mir zu sehen, wie Damsle sich so gierig benehmen. Mein neuer Vögelsiesel hat nur ein ganz kleines Fenster, so erreichen nur die kleinen Vögelsfüder. «Ja, was ist denn mit dir los?» du siehst komisch drin.» «Kost ist still», sagt das Mädchen. «Wir gehen gleich auf und schauen nach, für sicher zu sein.» Auf der Kost, wo die Luft eiskalt ist und noch Speck schmeckt, ist alles an seinem Platz. Der Treu, die Fädelsitzstange, der Reicherkasten sowie der unangeriert gebrühte Apfel. Zwei Väter bewegen sich langsam und nutzlos auf dem Boden. Der Großpapa rief den Vögel und kittert wie ein Typ, aber Dill erscheint nicht. Das Mädchen hat mir Tränen anzuheben. Fürs davon abzulenken, bietet ihm der Großpapa das Morgenessen an. Der Wilsch, als es das Butterbrot mit Tannenhoni isst, zeigt der Großpapa seine Frage an. Das Mädchen sieht nicht über den Hof gehen. Er neidelt das Fädelshäus für die kleinen Fädel ans Schierdor und bald ist er umgegangen von hiefenswies Fädel wie um ne Flatterer. Das Mädchen drückt die Nase gegen die Fensterscheibe und betrachtet das Bild mit Begeisterung. Jetzt wird sie nach Großvater verschwommen, weil er den Hüstscheibe macht anläufen. Auf den Lehm malst die Buchstaben L, Ü, L, Ü. Lulu. Der Altmann kommt ins Haus zurück. «Ich habe eine Idee», sagt er. «Wir gehen jetzt Lulu suchen.» «Sofort», sagt das Mädchen. «Ja, zieh dich warm an, zieh deine hohen Schuhe an. Ich setze meine Fliegerskappe auf. Du willst, dass du dich riechst, wo ich dir abdichte und Rosensteck mit Leib bedecke. Ich hab's Gefühl, dass die Kälte auf uns zukommt.» Das Mädchen ist nur von einem Gedanken besessen, in der Eil zu schreiben. Es legt ein Blatt Papier neben die Schüssel voll Milch mit Vanillegeschmack und schreibt: «Liebe Lulu, in 4 Tagen ist Weihnachten. Der Grosspapa hat mir gesagt, dass die Eile kein Versteckeles spielen. Wie bist du?» Es unterschreibt Mädchen und freut sich, in welchem Ort vom Wald, als es der Brief abschicken wird. Der Krokus wavert wie Quacksilber und freut sich, an dem Ausflug teilzunehmen. Sie wissen nicht genau, in welche Richtung führen. Das kleine Mädchen schaut auf den Mond, er hängt immer noch am Himmel, obwohl es schon da ist. «Wir gehen jetzt nicht in den Wald», sagt der Grossbaba. «Was ist im Winter Vorwurf?», sagt das Mädchen. «Ist, dass er alle Duft eingeschläfert. Das frühe Jahr weckt sie auf, wie Arlequin wie ein riesiges Bindel Parfum auf seinem Buckel dreht», gibt der Grossbaba als Antwort. Ein mies Büsser schneit durch die Luft und schlägt sie gewissenhaft mit seinen goldenen Flügeln. Wie es nicht sieht, denkt das Mädchen an Lulu und nimmt sich vor, öfter in die Tee zu schauen, für sehen, ob Dill auf einem Baum sitzt. Der Grossbaba bleibt kurz stehen und zeigt ein Schild mit der Aufschrift: «Blöje Hehl, 10 Minuten». Sie gehen in die Richtung und nehmen einen holprigen Weg, wie von rustischem Heidekreuz gesäumt ist. Verdegle steht, meint der Großbobbe. Plötzlich steht dort hin, prachtvoll, unerklärlich blöd, schmeichelisch blöd. Wenn man den Felsen genau betrachtet, hat er natürlich einen gröher Ton, wie sich komischerweise wieder in blöd färbt, wenn man sich vom entfernt. Der Großbobbe meint, dass es sich dort dabei um eine geheimnisvolle Erscheinung handelt, wie mit den Vogesen die Berge wie von weitem immer blöd scheinen. Ist es eine Luftspiegelung, freut das Mädchen? Nein, die Luftspiegelung ist nur in heißen Ländern zu beobachten. Unser Land ist zu kalt für optische Täuschungen. Lülü, bist du? Kein einziger Eil müsste sich von diesen Fehlen wie auf einer Lehre sitzen. Das Mädchen pfetzt sich für prüfen, ob es hellwach ist. Es erscheint ihm alles so unglaublich. Es wirft den Brief, wie es für Lülü geschrieben hat, in den Schnee, als Fehlfüder. Der Großbabe legt seinen Arm um seine Schulter. Der Schnee fällt hart. Das Mädchen dreht den Kopf hinter sich und Flocken kleben an seinen Augendeckel. Es spürt, wie die vergehen, wie ihm ins Knick gehen. Der Ofen ist mit Reifen bestreut. Das kleine Mädchen kommt mühsam vorwärts. Es sammelt seine ganze Energie und es hat das Gefühl, dass sein Herz im regelmäßigen Takt von einer Adler-Eil schlägt. Das Herrgottskäferl schläft immer noch in der Kurve, in seinem schwaben Hälsel-Ladelbettel. Ist es noch am Leben? Nichts Lust zu ruden. Und doch ist das Mädchen davon überzeugt. Es holt das Herrgottskäferl aus seinem Bett und legt es auf einen kleinen Löffel. Es redet sich eng, dass das Herrgottskäferl sich unter das beweiht. Seine Beweihungen sind aber so gering, dass sie nicht sichtbar sind. Es will es genau wissen und beschließt, Tierl auf Millimeter Papier zu legen. Das Mädchen schaut den Großbaben mit einem amüsierten Blick an. Seine Backen sind rosarot vor lauter Erschütterung und durch ist der Übergang von kalt zu warm. Lülü, für dich sind die Nacht klar. Das Mädchen wiederholt die Wörter unermüdlich. Für zu vergessen, wie Ari die Dunkelheit vergelstert. Und nun schläft es langsam eng. Der Tag drauf hört der Schnee auf. Der Großpapa schlägt vor, die Gelegenheit auszunutzen, für den Tannenbaum abzuhauen, wie geziert wird auf die Weihnachten. Oh ja, kriegt das Mädchen. Danach holen wir auf den Kast die Lade voll Glaskeulen und silbernen Fädeln ab. Ich will euch noch kleine rote Äpfel und Engelshaar an den Christbäumen hängen. Das Mädchen nimmt das Eischäsel mit und schiebt es in den Rucksack. Der Weg in den Wald ist unberührt und mit Schneedünen bedeckt. Das Mädchen blickt zufrieden auf die Spüre, wie es hinter sich schlust. Mit dem Schnee sind die Tannenbäume aus wie weisse Zapfen. Sie schütteln sie und sahen, wie ihre Schneemantel runterrutscht. Das amüsiert das Mädchen. Der Großbaba bindet die Seil vom Rucksack los und macht sie schon darwet. Die Lier von der Seil hört man im ganzen Wald. Wie der Baum geschnitten ist, bindet der Altmann ein kleines Seil um den Stamm und lässt es einfach seine Schulter laufen. Er zeigt nur den Baum und tritt mit einem dumpfen Krach in den Schnee unter einem lustigen Ballen vom Krokus. Auf dem Kuchentisch wirft der Großbaba das Mehl, eben dass er den Teig vom Morgen ausrollt. Mit einem Pinsel schmiert das Mädchen die Blätter mit Butter ein und mit der Schablone schneidet es aus dem Teig Muster von Holzschuhen, Halbmond und Sternen. Es legt dann die weichen Formen aufs Blatt, wie der Grossbobbe dann schnell in den Barren verrutscht. Der Krokus legt ausgebreit auf dem Kanapee und macht kümme Augen auf, wenn das Mädchen ein Bredel unter seiner Trüffel spaziert. Sergots Käferle mügt sich immer noch nicht, aber es hat sich im Lauf vom Tag bewegt. Oh, kümme ein Millimeter. Ich irre mich nicht, sagt das Mädchen. Weißt du, dass ich heute Morgen 4 Pinkel aufs Millimeterpapier gemalt hab, für die Stelle abzugrenzen, wie es eingeschlafen ist? Es ist der Beweis, dass es lebt. Die erste Ladung von Bredel kommt auf den Tisch. Mit einer Spachtel legt das Mädchen auf ein Gitter, bis sie ausgedunst sind. Und noch kommen sie in einen Blechbix. Gegen 10 Uhr oben haben sie 3 grosse Bixen voll mit allerlei Sorten Bredeln. Wolfszähne, Kokosmakrelen, Haferflockenbredeln, Zimtschnitten und Nussenhiefeln. In den Kuchen wirbeln feine Duft, wie nicht zu beschreiben sind. Meine Träume, sagt das Mädchen, werde diesen Duft in eine Flasche einsperren können. Nun könnte ich ihn einatmen, für wieder auf die Beine zu kommen. Dort drauf stehen das Mädchen und der Grossbobbe früh auf, für ins Hasenwald zu gehen. Die 3 Pfeil überfliehen sie. Der Krokus rollt schwungvoll im Schnee rum. Das kleine Mädchen und der Altmann sind uns wie 2 berührende Eskimo. Sie lüpfen mit Mühe ihre Füße und bereuen, dass sie keine Schneeschuhe haben, für besser vorwärts zu kommen. Es ist 11 Uhr morgens, bis sie am Hasenwaldele ankommen. Die Zünkini und die 2 Borstalsen haben sie bis an den Waldrand begleitet und sie sind plötzlich verschwunden. Das Mädchen und der Grossbobbe gehen in die Richtung von der Lichtung, aber kein einziger Vögel befindet sich da. Da herrscht die Leere, die Stille, kein Eil am Horizont, kein Antwort, kein Anhaltspunkt. Und mit dem ganzen Schnee schien der Krokus den Geruchssinn verloren zu haben. Sie stehen jetzt vor dem Sumpf, wie sich in eine riesige Eisfläche verwandelt hat. Es handelt sich um den einzigen Teil vom Hasenwaldele, wie sie noch nicht erforscht haben. Wir können uns nicht aufs gefrorene Wasser riskieren, brüllt das Mädchen. Die Augen vom kleinen Mädchen füllen sich dann mit Tränen. Es ist ein Förster aus 2 Kilometer von da, sagt der Grossbobbe. Ich kenne den Förster. Wir könnten ihn besuchen und uns zu gleicher Zeit aufwärmen. Das Mädchen glaubt, dass es nie das Ende vom Weis sein wird. Zischt vom Kamin wie räuscht, dreht es. Der Förster ist überrascht, der Altmann und das kleine Mädchen vor seiner Tür zu sehen. Er macht sie auch reinkommen und freut sich, all die Bekannten wieder zu sehen. Setze euch doch, sagt er. Ich mache euch gute geborene Eier und serviere euch einen Tee mit Zitronen. Das wird euch aufmuntern. Nachdem das Mädchen und der Grossbobbe den Imps genossen haben, erzählen sie im Förster von ihren vielen Erlebnissen, seit er aus den Lülü sauren. Habt ihr bei den Holderbäumen gesucht, freut der Förster. Nein, gibt der Grossbobbe als Antwort. Die Holderbäume befinden sich in der Gegend vom Sumpf. Er ist im Eis gefangen. Man hat nicht angetreut. Und da weiss ich, sagt der Förster dazu, dass die Eile gerne in den Holderbäumen leben. Ich habe sie dort schon öfters gesehen. Auf jeden Fall halte ich es für besser, die Eile erst zu säuren, wenn es düster wird. Bei dir mögst du sie nicht. Mit den vernünftigen Wörtern vom Förster sind sie ein klein bisschen Hoffnung schimmern. Wir kehren sofort ins Hasenwaldele zurück, entscheidet der Grossbobbe. Sie danken für das schöne Wiedersehen und verabschieden sich gegenseitig. Bis zum nächsten Mal. Warte diesmal keine 4 Jahre und sei vorsichtig, rief der Förster. Das Meidi und der Grossbaba gehen wieder fort in Richtung vom Hasenwäldele. Mit das Licht kommen sie noch in die Nähe vom gefrorenen Sumpf. Der Krokus nimmt den Ansatz und schlimmert auf der Eisfläche fort. Wird's Eis heben? Für uns zwar, fürs Meidi, aber für den Grossbaba. Über innen hört man ein Zwitschern. Es sind die zwei Borstelsen und die Zünkini, wie die Zünen sind und wie Neven herumfliegen. Vielleicht wollen sie uns etwas sehen, sagt der Grossbaba. Komm, wir gehen nach. Jetzt lässt sich die Dunkelheit langsam nieder. Der Grossbaba macht da schon Lampe an. Das Meidi gibt ihm die Hand. Der schwierige Heimweg über den gefrorenen Sumpf hat angefangen. Der Altmann pfifft, für sich Mühe zu gehen. Blitzweiss krachelt's Eis. Sie heben den Schnüff an. Die Nacht fängt an, ihre dunklen Schleier zu entwickeln, an dem Moment, wie sie die Holderbäume erreichen. Alles ist still. Sogar der Krokus mückst sich nicht mehr. Es ist der Moment, Grossbaba, sagt das Mädel. Der Altmann lässt seine Eile rüf aus. Keine Antwort. Das Meidi hat noch immer davon geschwärmt, den Gesang von der Eile nur machen können. Wie der Grossbaba. Er spürt, dass jetzt der Moment gekommen ist, für das zu probieren. Es gibt in seiner Mühle die Form vom O und bringt den speziell gelangen Rüss, wie eine Mischung ist von Jomere und vom Kitteren von einer Typ. Der Grossbaba kann nicht glauben, dass er den Ruf aus dem Müll von seinem Kindeskind hört. Und beide meinen, dass sie träumen. Dann, von der Wischzeit, kommt ein schwarzes Hillehaar. Der Krokus bellt und fängt an zu laufen. Das Meidi und der Grossbaba laufen ihm nach. Jetzt leuchtet die Taschenlampe auf den Fejelethund. Er trippelt am Fuß vom Holderbaum. Wie steckt Lülü? Das Meidi rieft alles noch. Es bekommt ganz heute. Dann eine Antwort kommt von oben herab. Sie riecht die Taschenlampe auf die Krone vom Baum. Lülü sitzt drinnen. So viel Freude kann das Meidi nicht vertrauen. Lülü, meine allerliebste Eile, komm runter, sagt sie. Aber der Vögel mückt sich nicht. Er muss verwundet sein, sagt der Grossbaba. Komm auf meine Schulter, Meidi, und kradel in den Baum. Er ist nicht ari hoch. Fass müde, Lülü, ich komm, sagt das Meidi. Das kleine Meidl streckt die Hand für die durchbrennende Schnoppe und es zittert vor Glück. Es hat sich geschworen, sie zu verhandeln, aber jetzt hat es nur eine Lust, die Eile an sie zu drücken und zu verschmutzen. Deuse Ski von Fallschirm aus Brunsblumen so rieseln auf mich herab, sagt sie. Bist du wieder düster geworden? Meint der Grossbaba. Er untersucht zart den Deal. Ah, ich verstehe. Es ist seine Flehl, wie verwundet ist. Das wären wir heilen. Na, du hast uns Aufregung gegeben. Willst du in meinen Rucksack? Aber, sagt das Meidi mit einem sicheren Ton, ich will sie in meinen Arm tragen. Der Langmarsch durch den zugefrorenen Sumpf fängt wieder an, in die umgekehrte Richtung. Aber wenn das Herz froh ist, scheinen die Anstrengungen leichter. Das Meidi ist nicht mehr aufgelegt für Reden. Es tritt in einem dumpfen Krach über den Schnee und spiert unter seinem Kinn in der Lülü ihren weichen und warmen Kopf. Es geht in der Dunkelheit vorwärts, ohne Furcht. Sein fahrende, gedämpfte Brüse vom Borstflieger benachrichtigt, dass es 11 ist. Um Mitternacht waren der Kalender und die Slaven auf den 24. Dezember rutschen. Der Grossbube erzählt ihm von den Wundern, wie sich in der Weihnachtsnacht abspielen, während der 12 Schläfe und Mitternacht für die, wie sie sehen und hören können. Die waren in ihrem Immenhiesel auf und manche Rosensteck bedecken sich mit Blumen. Der Grossbube sagt, dass er Weihnachtsrosen holen wird und sie in eine Vase stellen wird. Man nennt sie auch Christrosen, setzt er dazu. Sie sind aber keine Rosen. Du, eine Blume, wie im Herz vom Schnee blüht, das macht einen Baff, nicht wahr? Kommt einem ankommen, legt der Grossbube Schitter in den Karrenofen. Nun untersucht er die Wunde am Flegel von der Lülü und desinfiziert sie. Jetzt bring ich dich wieder auf die Kost, meine Eil. Ich sehe neu, dass das Licht deine grossen Augen verblendet. Wie der Grossbube von der Kost runterkommt, stünd er, dass er das Mädchen nämlich sieht. Wie hätt's es nur ankennen gehen? Das Mädchen erscheint im Teerahmen vom Hauptingang mit Weihnachtsrosen in der Hand und sagt: Grossbube, meine Angst vor der Finsternis ist fortgeflogen. Wie Eil, sagt der Grossbube und schmollt. Das Mädchen steckt Weihnachtsrosen in eine Glänzflasche. Der Schnee, wie sie bedeckt, verwandelt sich in Tröpfle, wie auf dem Wachstür wackeln. Wie fröhlich sind wir, sagt der Grossbube. Ja, das ist eine richtige, fröhliche Weihnachten, gibt das Mädchen als Antwort.